Man muss jeden Tag für und um die Demokratie kämpfen. Jeden Tag. Und jeder von uns ist dazu aufgefordert. Nicolas Stemann hat dies im Vorfeld seiner Inszenierung der Orestie gefordert. Wie brüchig die Demokratie ist, sehr geehrte Damen und Herren, das wird auf der Halle einer Pernerinsel während des 4 Stunden dauernden Theaterstücks klar. Anhand einer Herrscherfamilie zeigt Nicolas Stemann eine Gewaltspirale aus Krieg, Machtanspruch, Vergeltung und nie enden wollender Rache.
Ja, erstmal herzlich willkommen. Hallo, schön, dass Sie alle da sind. Schön, dass wir hier sprechen können. Sie haben ja schon viel dazu gesagt. Also am Anfang, wenn man sich so einen Stoff auswählt, steht ja jetzt nicht nur ein inhaltliches Interesse. Da steht irgendwie auch ein formales Interesse oder jetzt hier ganz konkret. Ich habe ja in Salzburg schon ein paar Sachen gemacht. Das ist jetzt eine Zeit her und zuletzt waren wir auf der Pernerinsel vor 13 Jahren. Ist das schon her? 2011? Ja. Mit dem Faustmarathon. Und da gibt's viele Menschen, die jetzt auch bei diesem Projekt dabei sind, die auch beim Faustmarathon schon dabei waren. Sebastian Rudolph, Patricia Zielkowska, auch Barbara Nüsse, Claudia Lehmann, die das Video und diese visuellen Gestaltungen verantwortet. Und das Thalia-Theater war auch Co-Produzent. Von daher gab's da so ganz viele Zeichen, ja, die so darauf hindeuteten, das muss man machen. So, als Joachim Lutz vom Thalia-Theater mich anrief und fragte, hast du Zeit im Sommer 24 für eine Produktion, habe ich gesagt, nein Joachim, ich habe in Zürich eine Intendanz, ich muss sie zu Ende bringen, ich habe natürlich überhaupt keine Zeit. Und hat er gesagt, ja, es geht aber um Salzburger Festspiele, meinte ich, na, ich schaffe das trotzdem nicht. Und er meinte, es geht um die Pernerinsel. Und habe gesagt, na, okay, das muss man irgendwie möglich machen. Von daher tritt man da in Fußstapfen, die recht groß sind mit diesem Faustmarathon, die man aber selber gesetzt hat. Und von daher ist schon in der Stoffauswahl klar, das muss irgendwie ein Stoff sein, der eine gewisse Größe hat und eine gewisse Robustheit und irgendwie auch eine Überforderung darstellt und irgendwas, an dem man zu kauen hat und jetzt nicht irgendwie, weiß ich nicht, ein Einakter aus den 60er Jahren oder so.
Das Wenn ist Sie schon bei Faust sind, dann hacke ich da gleich ein. Da hat es ja einen Skandal gegeben. Jean Ziegler wäre damals eingeladen gewesen, die Festspielrede zu halten, wurde wieder ausgeladen und Sie haben seine Rede eingebaut in das Stück. Das hat etwas Unmut hervorgerufen. Und wenn ich mich recht erinnere, hat Jean Ziegler seinerzeit seine Rede im Robert-Jung-Zentrum gehalten.
Ja, das war in der Zeit, als wir das geprobt hatten und vorbereitet hatten, kam es dazu. Die Einladung gab es ja schon, die war ja schon öffentlich. Und die wurde dann auch entsprechend öffentlich wieder rückgängig gemacht. Und ich weiß gar nicht, wie die offizielle Begründung lautet, aber es war ziemlich offensichtlich, dass es Sorge gab auf Seiten der Festspiele, dass man sich mit den Sponsoren es verscherzt. Firmen, die natürlich von Jean Ziegler offensiv kritisiert werden, bei der Frage, wie kommt der Hunger in die Welt? Wie hat das vielleicht dann auch doch mit Strukturen zu tun und Profitinteressen und so weiter? Ja, wenn man sich in so einer Produktion befindet und dann geht es um Faust und da ist ja so alles drin, so, also eben auch Politik, es geht dann auch um Wirtschaft und in dem ersten Akt von Faust 2 wird ja beschrieben, wie das Papiergeld erfunden wird und damit irgendwie so der moderne Kapitalismus, der Finanzkapitalismus erfunden wird mit Hilfe von Mephisto. Und von daher lag das zumindest sehr, sehr nahe, dass man sich irgendwie auch zu diesem Skandal verhält, der das damals war. Und ich hätte nie gedacht, dass das tatsächlich irgendwelche Wellen schlägt. Ich habe ein Zitat eingebaut, was auch sehr pauschal ist. Wie heißt das, was Jean Ziegler gesagt hat? Gegen die Interessen der großen Konzerne sind auch Hoffmannsthal, Goethe und Schiller machtlos. Oder irgendwie sowas. Also im Rahmen der Festspiele, wo er gesagt hat, man muss ganz anders die Strukturen angreifen und das geht nur sehr bedingt, indem man da sich im Überbau befindet. Oder eben an Moral appelliert oder so. Und das haben wir am Ende von dieser Mummenschanz-Szene, wo es so eben explizit um Politik und Wirtschaft ging, eingeblendet, nur als Zitat von Jean Ziegler. Und das hat tatsächlich dann aber bei der Festspielleitung großen Unmut hervorgerufen. Und die haben sich dann beschwert bei dem damaligen Theaterkurator, wie heißt
Thomas
das?
Oberender.
Thomas Oberender, der mich eingeladen hat und das produziert hat. Und das war irgendwie so ein Wortlaut, das wäre unverzeihlich und ich werde hier nie wieder einen Fuß auf den Boden dieses Festivals setzen. Ich weiß nicht, wie explizit das war. Also ich habe es ja auch nicht gelesen, das hat mir der Oberender nur erzählt. Auf jeden Fall Ende der Geschichte ist, dass ich das 13-Jährige auch nicht gemacht habe.
An dieser Stelle ist anzufügen, dass die Faust-Produktion, die übrigens auch eine Koproduktion mit dem Thalia-Theater war, mehrfach ausgezeichnet wurde. Und zwar mit dem Dreisat-Preis, dem Kultur-News-Award und die Zeitschrift Theater Heute wählte Nikolaus Stehmann für die Faust-Produktion zum Regisseur des Jahres. Wie Faust 1 und 2 ist auch die Orestie eine sehr politische Produktion. Dafür haben sie Agamemnon von Aischylos, Elektra von Sophokles, die Eumeniden auch von Aischylos sowie Orestes von Euripides zusammengefügt. Warum diese vier Stücke von drei Autoren der Antike?
Ja, ich habe tatsächlich Orestie schon mal inszeniert. Also das ist aber sehr, sehr lange her. Das war jetzt auch in einigen Kritiken stand interessant, dass er das erst jetzt findet, den Stoff oder so. Also ich habe das schon mal gemacht. Aber eben in der Trilogieform von Aischylos in Hannover, okay. 2002. Also ist wirklich echt lange her. Und da war aber das Interessante, dass in die Probenzeit der 11. September fiel. Also ich erinnere mich, wir hatten eine Bauprobe und ich habe gedacht, es geht irgendwie um Fundamentalismus und politischen Fundamentalismus in dem Stück und diesen religiösen Fanatismus. Also wie kriegt man das aber aktuell? Und dann haute uns die Gegenwart irgendwie das Thema um die Ohren und entsprechend war das in der Folge von dem 11. September eben diese Frage, wie geht man um mit diesem Teufelskreis aus Rache und Vergeltung und an welcher Stelle wäre vielleicht auch Vergebung nötig? Und die Geschichte infolge des 11. September ist dann natürlich eine Geschichte gewesen, als wäre sie von Aischylos geschrieben in der Orestie. Also man ging den Pfad der Vergeltung und hat versucht, daraus auch noch politisches, geopolitisches Potenzial zu schlagen. Und seitdem ist die Welt ja auch wirklich eine andere und irgendwie befinden wir uns ja immer noch in der Folgezeit davon. Aber es hat mich immer interessiert, diesen Stoff nochmal aufzugreifen. Und tatsächlich haben die beiden Inszenierungen auch sehr, sehr wenig miteinander zu tun. Philipp Hochmeier hatte damals den Orest gespielt. Oh. Und nochmal deswegen kurz eine Anekdote. Der hing am Schluss bei den Eumeniden, wo es eben darum geht, wird jetzt vergeben oder nicht. Und das lange Gespräch zwischen Athene und den Erinnen. Und er hing als Orest im Fluggeschirr, so im Bühnenhimmel. Und hat, das war so inszeniert, während die unten geredet hatten, die Athene war eine Sängerin, eine griechische Sängerin, die auf Griechisch gesungen hat und das zog sich alles wahnsinnig in die Länge, sollte es auch, weil das zieht sich in die Länge in dem Stück und Hochmeier sollte immer in die Gasse zum Inspizienten sagen, kann ich bitte runter, können Sie mich bitte runterlassen und hat dann so gespielt, seine Beine werden taub und dass er wirklich ein Problem hat. Das war inszeniert. Und ich habe das damals aber öfters gemacht, also solche Brüche innerhalb der Ebenen und so ein Spiel mit einer Theaterrealität. Ich hätte nie im Leben gedacht, dass das jemand ernst nimmt. Und es hat tatsächlich regelmäßig zu Tumulten geführt im Publikum. Und ich war bei der Premiere völlig überrascht davon, dass die Leute, lasst den Orestes frei! Mensch, seht ihr das nicht? Dem geht's doch schlecht! Es war immer noch so, bei Vorstellungen, dass Kollegen von mir zum Inspizienten gelaufen sind und gesagt haben, ihr müsst den runterlassen, ihr seht, es ist ein technisches Problem, die Beine sterben ab, weil er das auch sehr überzeugend gespielt hat. Aber da ist tatsächlich so ein Theatermoment gelungen, wo was übergesprungen ist und was dann überhaupt nicht mehr im Griff war. Also wir konnten das Stück eigentlich nicht wirklich ernsthaft zu Ende spielen und mussten dann auch immer beim Applaus sagen, dem Kollegen geht's gut. Und er musste dann auch immer zeigen, ich lebe und alles in Ordnung. Also das war das Besondere bei der Inszenierung. Aber darüber wollen wir gar nicht reden. Ich wusste, dass das thematisch interessant ist, sich damit zu beschäftigen. Ich habe vor anderthalb, zwei Jahren in Zürich Ödipus inszeniert. Auch die Patricia Zielkowska spielt da mit und Alicia Aumüller, zwei Frauen. Es waren nur die beiden Frauen auf der Vorbühne. Und da habe ich aber den kompletten Ödipus-Text nochmal neu geschrieben. Also was ich jetzt hier auch gemacht habe, das ist nicht wirklich, also ich würde jetzt sagen übersetzt, aber es gibt kein Wort dafür, weil ich kann kein Altgriechisch. Ich nehme bestehende Übersetzungen, ältere, mittelalte, auch eine moderne und habe dann so fünf Übersetzungen, die mir erzählen, was da drin steht und schreibe das nochmal komplett.
Wobei Sie ja bekannt sind für Ihre Texttreue. Bitte? Sie sind ja bekannt für Ihre Texttreue.
Bin ich doch, oder? Ja, ja, genau. Weil bei der Premiere habe ich dann irgendwann gesagt, das ist ja sehr texttreu und da gab es einen Lacher. Ich meine das ernst. Und ich habe tatsächlich, also das bei Ödipus angefangen, alles in Versform neu zu schreiben, anhand der Stücke. Also tatsächlich pro Replik steht dann das drin, was da auch drin steht. Aber eben konkret das zu fassen. Mit einer Sprache, die verstehbar ist, möglichst wenig Göttergenealogien da drin. Also auch die Götter und die mythischen Bezüge irgendwie konkret psychologisch fassen. und möglichst wenig Inversionen oder so dichterisches Geklingel oder so Ei und Ach oder so da drin zu haben, wo man schnell hinkommt, wenn man immer Versmaß schreibt, weil dann fehlt eine Silbe und dann schreibt man noch ein Ach oder so oder Nun und sofort klingt das so ein bisschen so altmodisch. Und habe versucht, diese Dinge zu vermeiden, aber trotzdem, es sind jeweils vierhebig, fünfhebig, sechshebig teilweise. Bei Ödipus ist das tatsächlich auch im Original sehr streng, bei der Orestie variiert das sehr, deswegen habe ich mir da Freiheiten erlaubt. Aber es ist tatsächlich alles in Versmaß geschrieben, außer die paar Stellen, die dann aber explizit nicht im Versmaß sein sollen. Also der letzte Teil zum Beispiel, weil das einfach eine modernere Anmutung haben soll. Und das hat mich interessiert, das nochmal zu machen, weil bei Ödipus ich gemerkt habe, wie interessant das ist. Also diese irgendwie altmodische oder traditionelle Form der Verse zu kombinieren mit einer konkreten modernen Sprache. Und tatsächlich gibt's das nicht so viel. Also es gibt von der Orestie, es gibt ja die berühmte Peter-Stein-Übersetzung. Genau. Es gibt von Walter Jens eine, die auch sehr gut ist. Aber trotzdem, die mühen sich immer an diesen alten Namen ab und so. Und das irgendwie schwingt da immer sowas mit. Deswegen hat mich das interessiert, das nochmal neu zu fassen. Und dann kam als nächstes der Gedanke dazu, na gut, mal gucken, was haben denn die anderen dazu geschrieben? Also Euripides und Sophokles. Und könnte das irgendwas bedeuten? Ich wusste, weil ich mit dem Matthias Pees, dem Dramaturgen bei der Orestie in Hannover, mal darüber nachgedacht hatte, dass es dieses Oreststück gibt von Euripides. Das ist ja gar nicht so bekannt. Und wie durchgeknallt das ist im Vergleich zu dem Aischylos. Also die Eumeniden, der dritte Teil von der Aischylos-Trilogie, da wird dann ja dieses Gericht gegründet und die Erinnien werden praktisch institutionalisiert. Die werden eingeladen, Teil der Stadt zu werden und sich nicht mehr gegen die Menschen zu richten, sondern für ein Rechtssystem und das irgendwie zu stabilisieren. Und das geht auf bei Aischylos. Man kriegt mit, wenn man da genau hinguckt, was wir jetzt gemacht haben, dass das schon auch seinen Preis hat. Also Athene und Apoll tricksen ganz schön rum und das ist ganz schön hegemonial, was da so passiert. Und die Erinien haben wenig Chance. Also es wird Zuckerbrot und Peitsche. Also es wird gesagt, wir bieten euch einen Posten an hier in unserem neuen Rechtsstaat und ihr könnt dafür sorgen, dass die Menschen jetzt doch noch ein bisschen Angst haben, so, weil ganz ohne werden ja diese Gesetze nicht eingehalten. Und Euripides, der seinen Orestes 50 Jahre später geschrieben hat, der setzt an derselben Stelle ein, also darüber bei der Frage, soll jetzt Orest begnadigt werden, ja oder nein? Und Elektra auch, bei denen sind das beide, über die abgestimmt wird. Und da gibt's dann auch eine Versammlung von Menschen aus dem Volk, also eine Volksversammlung, das ist auch eine demokratische Abstimmung. Aber anders als bei Aischylos geht's halt gar nicht gut aus. Also es wird für die Todesstrafe gestimmt, für Steinigung der beiden. Dann ist die Gnade noch, dass die sich selber umbringen können. Das tun sie dann aber nicht, sondern mit Hilfe ihres Freundes Pylades machen die so eine Art Amoklauf, stürmen den Palast, drohen damit, den niederzubrennen, beginnen auch damit, den niederzubrennen, wollen Helena ermorden, um sich an Menelaos zu rächen und nehmen die Tochter von Helena, Hermione, gefangen und drohen damit, Hermione umzubringen, wenn Menelaos nicht dieses Urteil zurücknimmt. Und dann sagt Menelaos, er kann das Urteil nicht zurücknehmen. Dann sagen die drei, dann zünden wir alles an, wir fackeln alles ab. Und das ist schon auch sehr symbolisch zu sehen. Also der Palast Hellas in Athen, also das ist schon irgendwie auch das Symbol für diese attische Demokratie, die da abgefackelt wird, auch wenn es in der mythischen Vorzeit spielt. Hat ja immer tagespolitische Bezüge bei diesen griechischen Autoren. Und das Ganze würde ein heilloses Chaos werden und da auch drin enden, wenn nicht in der letzten Sekunde Deus Ex Machina Apoll ums Eck kommen würde und so ein Happy End verkündet auf den letzten Metern und dann aber auch damit nochmal, und das steht tatsächlich bei Euripides, ich weiß nicht, ob jemand schon das Stück gesehen hat, man denkt immer, ich denke mir das aus, das steht bei Euripides, dass er sagt, Leute, ich muss euch was erzählen, wir haben euch Helena geschickt, diese schöne Frau, wir Götter, sie ist ja auch übrigens eine Halbgöttin, deswegen könnt ihr sie gar nicht umbringen, die lebt, aber wir haben sie euch geschickt, weil wir Zwietracht sehen wollten, weil wir wollten, dass sich die Trojaner und die Mykener, die Griechen, bekriegen und dass dieser trojanische Krieg ausbricht, weil wir finden, dass das hin und wieder sein muss, sonst gäbe es zu viele Menschen auf der Welt. Das sagt Apoll bei Euripides. Das habe ich noch so ein bisschen zugespitzt, aber es ist frappierend. Und das ist sozusagen das Happy End von Euripides. Also die Message an die Leute, die Götter sind eh im Zweifelsfall so ein bisschen gegen euch und manchmal greifen sie aber doch ein, wenn ihr es zu bunt treibt und machen so ein Happy End, was aber auf eine Art ja doch irgendwie nur noch ironisch so zu lesen ist und satirisch.
Sie binden für ein Happy End auch das Publikum mit ein, lassen es über einen Freispruch oder die Todesstrafe für Orest abstimmen. Auf den Sitzen der Besucherbänke liegen Stimmkarten, eine für Ja, eine andere für Nein. Dann werden Wahlurnen aus Pappkarton herumgereicht und das Publikum gibt seine Stimme ab. Bei der Premiere hat es gegen die Todesstrafe gestimmt. Was aber machen Sie, wenn es bei einer Aufführung anders ausgeht?
Ich weiß nicht, soll ich das spoilern? Was wir, also in diesem Moment? Weil es ist natürlich offen und wir legen das auch ziemlich offen.
Mhm. Also wir, Sie sind ja auch ständig auf der Bühne oder sehr viel auf der Bühne, ja, ja, als Erzähler, als ja, Moderator, verändern das Stück auch wieder. Also wäre das ja eine Möglichkeit, spontan es ja, zu verändern.
Ja, also wir haben natürlich den Anspruch, das so zu erzählen, wie es bei Aeschylus steht. Und das sagen wir auch. Und bei Aeschylus, aber jetzt Spoiler, ich spoiler mal. Ich habe ja schon bei Euripides gespoilert. Okay. Eigentlich, man kann seit Brecht gar nicht mehr spoilern im Theater. Der hat doch immer den Inhalt der Szenen darüber geschrieben, damit die Leute sich darauf konzentrieren können, wie passiert es denn. Also ich erzähle mal kurz, was passiert. Bei Euripides, bei Aeschylus, ist es eine Stimmengleichheit. Es ist tatsächlich ein Patt und nur Athene entscheidet. Und da, ich habe mit Altphilologen uns unterhalten, es ist völlig umstritten. Also das ist anhand der Originaltexte nicht klar zu sehen. Ist Athenes Stimme bereits Teil dieses Patts oder nicht? Und da streiten sich die tatsächlich immer noch darüber, weil Athene sagt vorher, meine Stimme zählt doppelt. Und jetzt ist ja die Frage, ist es im Zweifel für den Angeklagten oder konterkariert sie eine Verurteilung? Das ist ja ein Unterschied. Und wenn ihre Stimme doppelt zählt und man mit einer Stimme Mehrheit am Schluss das schafft, also gibt sie ihre doppelte Stimme erst, nachdem es Stimmengleichheit ist, oder hat sie die Stimme gegeben? Und das ist die Stimmengleichheit. Und dann sagt sie, es zählt doppelt. Und da gibt es tatsächlich verschiedene Versionen. Also Peter Stein hat es so erzählt, dass sie das Patt ausgleicht. Also dass sie sagt, im Zweifel für den Angeklagten. Aber man kann es auch so sehen, dass sie das einfach entscheidet. Also egal, wie es ist, wie sie
also konterkariert die Häuflein, die dann aus den so, Kisten herauskommen, genau, haben so ziemlich gleich ausgeschaut.
Die sahen dann am Schluss dann doch gleich aus, das stimmt. Also das, was ja auch frappierend ist, ne? Weil die Leute entscheiden über eine Todesstrafe.
Sie sind auch Musiker, spielten früher in verschiedenen Bands und haben die Musik für Orestie auf der Berner Insel komponiert. Wenn etwa die Erinnern singen, Hetz, Fass, Greif, ist das ein unerwartet schmissiger Ohrwurm inmitten der Tragödie. Dann gibt es eine kleine Band, Schlagzeug, Gitarre, Keyboards, die reagieren auch auf Zuruf von Apoll beispielsweise, wenn er fordert, spielt doch mal was Stimmungsvolles. Es gibt neben dem Sprechchor auch einen singenden Chor, dessen Stücke haben eine Kommentarfunktion, aber auch einen klaren Musical-Charakter. Welche Bedeutung hat die Musik grundsätzlich für diese Inszenierung?
Chor ist ja immer wichtig, ne, in diesen griechischen Tragödien, weil das sehr unterschiedlich ist. Bei Aeschylus hat er 3/4 des Textanteils oder 80%. Bei Sophokles, das ist der zweite Teil von uns, bei Sophokles Elektra, das 30 Jahre später geschrieben, da ist er überhaupt nicht mehr wichtig. Der hat zwar noch Kommentare, die er gibt und teilweise sind das ja auch schöne Chorlieder und so, aber der hat keine eigene Handlungsmacht mehr und das geht nicht mehr so um den. Also der dient vielmehr als Verstärkung für die Protagonisten und für die individuellen Regungen und so, und da sind alle in Monologen und monologisieren so vor sich hin, erzählen, wie es ihnen geht. Es kippt alles nach innen und der Chor ist gar nicht mehr wichtig. Aber jetzt gerade im ersten Teil haben wir versucht, alles auch chorisch zu lösen. Also, und man hat dann nur 5 Schauspieler. Es sind 5 Schauspieler, die alle große Protagonistendarsteller sind. Also Barbara Nüsse, Patricia Skowka, Sebastian Rudolph, habe ich ja schon genannt, Sebastian Zimler, Julia Riedler.
Haben Sie mit allen zuvor schon gearbeitet?
Alle außer Sebastian Zimler. Und die sind im Grunde im ersten Teil der Chor, weil der Chor ist das so. Also der ist die Hauptfigur, das ist der Protagonist. Und deswegen wollte ich jetzt nicht einen großen Chor casten. Vor allen Dingen, da sind wir noch dran. Das kriegen wir auch noch hin, noch besser hin. Was heißt denn dieses chorische Sprechen? Und da habe ich nach was gesucht. Ein Chor, der aus vermeintlichen Individualisten besteht. Dass man gar nicht so hat, dieses, ich bin ein Chor. Was sind eigentlich heute Chöre? Und wir, die wir so viel in sozialen Netzwerken uns austauschen und unterwegs sind und irgendwelchen Meinungen hinterherlaufen oder die zu unseren annehmen und so. Wir sind ständig in irgendwelchen Chören drin. und glauben aber, wir äußern uns individuell. Und das stimmt ja gar nicht. Das sind ja irgendwelche Algorithmen, die uns was vorgeben. Das war so ein bisschen die Idee. Deswegen ist dieses chorische Sprechen ist oft auch verteilt. Das ist ein vielstimmiger Chor. Das sind auch teilweise Doppelchöre, die sich überlagern und solche Geschichten. Und dann wollte ich aber nicht, dass das allzu trocken wird. Und deswegen habe ich gedacht, das muss so ein bisschen Musical-Charakter auch haben. Habe dann noch einen Gesangschor gecastet. Also das ist ein Schattenchor, nennen wir es immer. Also auch 5 Leute. Das sind so Gesangsstudenten aus Hamburg, mit denen man dann so ein bisschen komplexere musikalische Sachen auch einstudieren konnte.
Und die Band?
Und die Band, das sind Musiker aus Hamburg, aus dem Umfeld da vom Thalia-Theater. Ich hatte mit dem Laurenz Wannmacher mal vor 20 Jahren was gemacht, der die musikalische
Aber
Leitung...
Aber Sie haben es komponiert, die Musik?
Die, genau. Ja, also die Zwischenmusiken, diese Atmosphären und sowas, das ist größtenteils die Band gewesen und mit mir zusammen, so auf Anregung. Aber die Chöre, also diese Lieder sozusagen, die stammen von mir. Mhm. Und ich wollte, dass das was Eingängiges ist, was aber trotzdem eine gewisse Komplexität hat. Auch Musical, das der Sprache folgt. Also teilweise haben die
manchmal
auch so
schräge... Manchmal ist auch ein bisschen Klamauk dabei.
Bei den Songs jetzt?
Ja, zum Schluss.
Also natürlich. Also in der
Spiel doch mal was Stimmungsvolles.
Ach so, das, ja gut. Am Schluss ist auf jeden Fall, also dieses Euripides-Stück von Euripides als Tragödie geschrieben und damals bestimmt auch so rezipiert. Das ist für uns das Satyrspiel. Also das 3 Tragödien und ein Satyrspiel, dieses Orestie 1-4. Und der 4. Teil des Satyrspiels ist eben das Oreststück von Euripides, das mit dem Sturm aufs Kapitol gewissermaßen, wo alles ins Chaos kippt. Das hat schon auch durchaus komische Elemente. Und ich bin mir sicher, dass das von Euripides auch satirisch gemeint war. Also nicht nur tragisch.
Ist jetzt Apoll Helge Schneider oder Heino?
Also ich glaube... Keins von beiden war jetzt für mich oder Sebastian Rudolph eine Referenz. Da ging es so ein bisschen darum, diesen Deus Ex Machina als so einen verkrachten Typen. Also
es ist gelungen.
Eine große Enttäuschung, ne? So ein Gott, der da auf einmal um die Ecke kommt. Und auch vorher handeln schon Götter, auch vorher kommt Sebastian Rudolph schon als Apoll. Der hat dann immer unterschiedliche Gestalten und an der Stelle sehr deprimiert von den Menschen und der Menschheit, total gelangweilt und auch desillusioniert von seiner Aufgabe, dass er da immer eingreifen muss als Deus Ex Machina und wieder die Menschen aus dem Schlamassel retten muss und schlurft da so rum, nuschelt vor sich hin, irgendwie so ein drittklassiger Entertainer, der überhaupt keine Lust mehr hat, der seine besten Jahre gesehen hat und dann ist da so eine Band, die spielen dann so ein bisschen Clubmusik, so Blues-Sachen. Und er hat schon so ein kleines Bäuchlein auch und blondierte Haare und also so eine
und die Sonnenbrille.
Art Sonnenbrille. Und der ist aber derjenige, der den Menschen jetzt halt diese Botschaft überbringen muss, dass das alles schon im Sinne der Götter war, dieses ganze Abschlachten. Und die Menschen eben gar nicht die Macht haben darüber oder darüber abzustimmen, wie das man bei Aeschylus noch gehofft hat. Das ist eine unspezifische Karikatur.
Sie führen die Figuren vom Chor, also von der Gemeinschaft heraus in die Individualität. Julia Riedler, eine Salzburgerin, die Cassandra und Elektra spielt, hat bei einem Gespräch mit Journalistinnen und Journalisten gesagt, sie würde in der Auseinandersetzung mit den Details die Sehnsucht nach Solidarität und Verbundenheit erkennen. Es sei für sie uninteressant, nur das Düstere darzustellen, gerade in unserer Zeit der multiplen Krisen, die rund um uns herrschen. Es sei wichtig, auch das Schöne zu finden und hervorzuheben. Sehen Sie das auch so? Suchen Sie es?
Das ist jetzt eine sehr große Frage, ne? Da muss man auf verschiedenen Ebenen, also kann man jetzt ästhetisch, moralisch oder politisch irgendwie einhaken. Also jetzt die Frage nach der Hoffnung, die da ja mitschwingt. Wenn man jetzt sagt, also wie sehr habe ich Hoffnung, dass es zum Beispiel gelingt, sowas wie kriegerische Auseinandersetzung zu überwinden. Das ist ja so eine der großen Fragen. Und die andere Frage ist, wie viel Vertrauen hat man eigentlich in Demokratie und demokratische Institutionen? Um da eben zu sehen, Aeschylus, der das gerade den Beginn davon erlebt und das so hochhält, und Euripides, der schon die Krise davon erlebt, auch kurz nachdem er das Stück aufgeführt hat, dann ja weggeht aus Athen und da überhaupt keinen Glauben mehr dran hat. Und das in so einer Zeit zu spielen, wo diese beiden Fragen, oder sich damit zu beschäftigen, mit diesem Stoff, wo diese beiden Fragen so virulent sind, das finde ich erstmal wichtig, so, bevor ich jetzt zu einer Antwort mich versuche durchzuringen. Also erstmal diese Frage, einen Widerhall finden zu lassen oder eine Resonanz finden zu lassen in diesen großen Stoffen und zu sehen, wie viel Resonanz hat das. Das ist also ein konkreter Anlass natürlich, sowas wie Ukraine-Krieg oder jetzt auch Gaza-Krieg, wo man ja auf einmal merkt, dass so etwas wie Pazifismus oder so, wo man ja denkt, da konnte man sich eine ganze Zeit lang drauf einigen. Jetzt auf jeden Fall in unseren Breitengraden, Mitteleuropa und gerade nach den schrecklichen Kriegen des 20. Jahrhunderts war sowas wie nie wieder Krieg schon ein Satz, hinter dem konnten sich sehr viele Menschen versammeln.
Und komischerweise ist die Friedensbewegung völlig im Hintergrund.
Ja, oder nach rechts gerückt oder so. Also es ist auf jeden Fall, es ist viel, viel komplizierter auf einmal. Also so ein Satz wie nie wieder Krieg und dann hat man so einen Konflikt wie in der Ukraine und auf einmal ist Pazifismus zumindest kontrovers. Ja? Und wenn man jetzt sagt, ich bin ohne Wenn und Aber Pazifist und gegen Krieg, ist das auf einmal eine hochpolitische Aussage, die sich auch so ein bisschen verteidigen muss und die sich nicht so ganz aus sich selbst erklärt. Und da findet man tatsächlich in diesem Stückekomplex unglaublich viel Widerhall. Und das habe ich auch versucht in meiner Neuschreibung aufzugreifen. Also nach jedem Mord am Ende jeden Stückes wird immer der Frieden ausgerufen, aber von den Menschen, die gerade gemordet haben. So. Und die als nächstes jetzt sozusagen dran wären, ermordet zu werden. Das heißt, Frieden, ein Interesse an Frieden hat auch immer was zu tun mit einer Machtkonstellation und einem jeweiligen politischen Interesse. Und die Frage, wer hat eigentlich das Recht, Krieg zu führen? Das stellt sich ja sowohl in der Ukraine als auch in Gaza. Und ich möchte hier in diesem Moment keine Antwort darauf geben. Viel wichtig finde die Frage. Und das merkt man, findet man auch in diesen Tragödien. Also immer dieses, wer hat denn angefangen? Worauf geht's denn zurück? Und je nachdem, wie das erzählt wird und wo der Anfangspunkt gesetzt wird, entsteht eine neue Geschichte und eine neue Legitimation, wiederum selber kriegerisch werden zu können. Ich finde, trotzdem, und das ist die große Frage dieses Tragödienkomplexes, es muss einen Weg daraus geben. Man kann da nicht stehen bleiben. Egal auf welcher Seite in diesen beiden konkreten Konflikten man hinguckt, es muss die Größe geben, da rauszugehen und nicht den 7. Oktober zu nehmen. Das ist der Ort, der, also es geht ja auch um den Raub einer Frau, Helena, ne, bei den Trojanischen Kriegen. Das ist sehr spezifisch und er wird zurückgeschlagen mit großer Härte. Und das ist ja der Beginn dieser Geschichte. Da wird ja die Tochter geopfert. Was ist das für ein Symbol? Also die eigene Tochter opfern. Das heißt, das Liebste, das eigene Herz oder so, die eigene Seele wird geopfert in diesen Kriegen. Und da kriegt man dann doch sowas mit, so einen spezifischeren Pazifismus, der toll ist. Oder vielleicht auch viel allgemeiner, also so Conditio Humana, was ist eigentlich menschlich? Und man sieht immer, es ist sehr, sehr menschlich zu morden und zu töten. Also das ist irgendwie den Menschen so eingeschrieben, dass sie sich rächen wollen und dass sie den Impuls haben, zurückzuschlagen. Und es ist aber auch den Menschen eingeschrieben und gegeben, dass sie damit letztlich überfordert sind und dass es sich für niemanden auszahlt. Das merkt man. Keiner der Mörder wird glücklich mit seinen Morden. Also auch schon vor der Rache, bevor sie selber dann umgebracht werden, sind die alle schon zerstört. Das sind zwei tolle Momente, also die in den Stücken zu finden sind und die wir versucht haben, groß zu ziehen. Wie geht's dem Mörder nach dem Mord? Clytemnestra versucht, nachdem sie Agamemnon und Kassandra umgebracht hat, vors Volk zu treten und souverän zu sagen, es musste sein, ich habe recht, ihr seid doch sicher alle auf meiner Seite, jetzt rufen wir einen neuen Staat aus und der Tyrann ist tot. Und diese Rede misslingt ihr, und zwar nicht nur, weil der Chor und weil die Außenwelt gegen sie ist, sondern weil man auch denkt, sie selber schafft das nicht. Alle denken auch Elektra, das ganze Stück ist, wenn die erstmal tot sind, sind wir erlöst. Wenn Clytemnestra und Aegisth tot sind, dann sind wir frei. Und alle freuen sich darauf. Aber die reale Tat denkt keiner. Keiner denkt, das muss dann jemand machen. Ich muss dann dahin und die ermorden. Und dann machen die das und merken, völlig überfordert.
Ein für mich berührendes Bild war, als Elektra aus dem Guckkasten mit ihrer Mutter, der Vatermörderin, kommuniziert. Und diese wiederum sitzt vor einer Psyche, einem Schminkspiegel, und spricht quasi zu sich selbst und zu Elektra. Das Ganze wird dann mittels KI-generiertem Bild auf die Rückwand der Bühne projiziert. Wollen Sie damit auch eine Art Selbstreflexion der Protagonistin zeigen?
Auf jeden Fall. Also diesen Schminkspiegel hatten wir eigentlich entworfen für das Ende von Agamemnon, von dem Stück, also für den ersten Mord, und haben dann aber gemerkt, nee, das ist noch nicht der Zeitpunkt, das ist noch öffentlich, das ist Aeschylus, die Figuren bespiegeln sich nicht innerlich, sondern die treten nach außen und wer spricht, spricht immer vor einer Öffentlichkeit. Das ist bei Sophokles ganz anders. Das sind viel psychologischere Figuren. Das kippt ja auch von der Sphäre des Öffentlichen in die Familie. Es wird ganz individuell und individualistisch und alle fühlen sich schon sehr entfremdet von so einer Allgemeinheit. Und also Funktion vom Chor habe ich ja schon erwähnt, aber auch die Figuren, alle leiden an dem Außen. Keiner fühlt sich mehr eins damit. und die reden miteinander, aber man hat den Eindruck, es sind lange Monologe, die sind gefangen in so eine Therapiesession, ja. So eine posttraumatische nach diesen Morden, diese Familie erstarrt, die haben sich das alles schon 100-mal gesagt, diese Sachen, und die kommen da nicht mehr raus. Und das ist Selbstbespiegelung auch, auf jeden Fall. Und das ist, ich gucke mir in die Seele, ich gucke aber auch in deine Seele. Und da merkt man auch, die Seelen kommen nicht mehr zu sich nach diesen Morden. Es mag sein, dass das alles gute Gründe dafür gab, Agamemnon umzubringen. Das nennen wir auch viele von. Und wir nennen aber auch viele gute Gründe, das nicht zu tun. Und einer der guten Gründe ist, die Welt wird nicht besser dadurch, dass gemordet wurde. Und dass man, da merkt man, diese Familie erholt sich nicht. Und zwar auf eine Art, dass man denkt, es muss jetzt irgendwas passieren. Das ist viel zu erstarrt. Und wenn es ein Mord ist, also darum ging es mir, dass man eigentlich als Zuschauer denkt, ach komm, dann bring doch irgendjemand um, Hauptsache raus aus dieser komischen Psychoerstarrung. Und dann findet der Mord statt und die Erlösung findet aber trotzdem nicht statt. Im Gegenteil, Orest wird wahnsinnig und wie gesagt, die ganzen Sachen, die dann in der Folge passieren. Darum ging es so ein bisschen.
Sie haben neben Faust auch die Räuber auf der Pernerinsel bei den Salzburger Festspielen inszeniert, kennen also die Bühne oder die Möglichkeiten der Bühne der Pernerinsel sehr, sehr gut. Sie haben sie umgestaltet, sie haben sie verkleinert, sie haben eine Trennwand oder die Bühnenbildnerin hat eine Trennwand eingezogen und Guckkästen gemacht. Nischen ermöglichen die tollen Projektionen und sonst kommen sie mit spärlichen Mitteln auf der Bühne aus. Eine Waschmaschine wäscht weiß wie die Götter am Olymp. Erzählen Sie uns ein bisschen was über das Bühnenbild,
bitte. Ja, das ist natürlich jetzt echt gespoilert, ne, mit der Rückwand. Aber es macht nichts. Also das macht nichts, da so ein bisschen drauf aufmerksam zu machen. Weil tatsächlich, wir haben die Originalrückwand nachgebaut. Und man sieht das in Hallein, das ist so eine Industriehalle. Das sind alles so rechteckige Formationen, die irgendwas mit Dämmung oder so zu tun haben. Und das sieht man an den Seiten und das zieht sich bei der Rückwand fort. Wir mögen das sehr, also auch so eine Art von Industriecharme, Katrin Nottroth und ich. Und jetzt hat Katrin diese Rückwand 1,5 Meter vorgezogen und an irgendeiner Stelle merkt man, dass die gebaut ist. Bis dahin denkt man, das ist die Originalrückwand von Hallein und irgendwann öffnen sich Schieber und dann kann man in dieser Rückwand leben und hat so kleine Orte da drin und vorher waren das Projektionen. Also man kann in den Projektionen sitzen, man sieht erst Gesichter, die projiziert werden, dann gehen die Schieber auf und dann sieht man, wie die Menschen diese Projektionen herstellen. Also das hatte thematisch für uns viel von dem, man spiegelt sich in seiner Bubble im Internet und erzählt von sich, wie es einem geht und das soll aber auch irgendwas Politisches sein oder so. Also so eine Art von identitätspolitischem Diskurs, der da drin steckt, in dem ganzen Fühlen und der Trauer bei Sophokles. Und dass das dann immer künstlicher wird, das war so eine Idee von Claudia Lehmann und Konrad Hempel, die fürs Video zuständig sind oder mediale Inszenierung nennen sie es, weil es eben nicht nur Video ist. Also wir drucken auch Papier aus, Plakate aus, wir plakatieren auch ganz analog hinten Bilder, also vom Krieg größtenteils, die werden dann wieder abgefilmt und auf die Bilder raufprojiziert und so. Also es geht so ein bisschen um so ein Spiel auch mit den Bildern. Das kommt auch aus dieser Kriegsthematik, dass man sagt, wie bildet man denn das ab? Und wir bildern sozusagen das Bebildern von Krieg ab und dieses Umstelltsein von Kriegsbildern, aber nicht sich wirklich im Krieg befinden. Und irgendwann werden dann diese privaten Familienbilder auf die Kriegsbilder projiziert, dann mischt sich das und dann wird das immer künstlicher. Also man hat am Ende von dem Elektra-Teil bei dem Mord an Clytemnestra und Aegisth den Eindruck, dass die erleben das wie in so einem Videospiel, wie in so einem Computerspiel. Haben auch so Avatare, gibt ja mittlerweile so Apps, wo man dann irgendwie so, sieht man aus wie so eine Manga-Figur oder so, oder wie so eine andere Virtual-Reality-Figur, oder man kann sich alt machen oder jung oder so. Damit spielen die Spielerinnen rum, während sie den Mord erzählen. Und man hat so den Eindruck, nur dadurch ist dieser Mord möglich, weil der gar nicht als real erlebt wird. Der ist aber real. Irgendwann ist da die Leiche da und dann sagt Orest ganz lange, ich habe das nicht gemacht und versucht den Mord zu leugnen. Und dann haben wir jetzt noch eine Szene zwischen Clytemnestra und Orest, also Mutter und Sohn, aus Aeschylus, Choreophoren, da rein kopiert in dieses Stück. Also ein Dialog zwischen Mutter und Sohn, der aber nach dem Tod der Mutter stattfindet, wo die Mutter ganz gute Gründe dafür hat, warum sie eigentlich den Vater umbringen musste und warum sie das getan hat. Und das eigentlich auch ganz überzeugend klingt, aber es kommt zu spät, weil die ist ja schon tot. Und auf so eine Art haben wir eben auch mit der wirklich so einer Psychologie des Tötens gespielt oder versucht, sowas abzubilden.
spielt in irgendeiner Art und Weise die Psychologie des Mannes eine Rolle? Gibt es Geschlechterdifferenz nach wie vor, auch in dem Stück, die nicht aufgelöst wird?
In dem Stück gibt es das sehr. Also das ist ja alles auch damals vor so einem konkreten Hintergrund. Matriarchat wird durch Patriarchat abgelöst und wird immer noch als großes Feindbild so dargestellt. Es war eine sehr patriarchale Gesellschaft damals. Also es ist ja immer noch, aber es war noch patriarchaler als bei uns. Also die Frauen durften ja auch an diesen Dionysien gar nicht teilnehmen, die durften auch nicht wählen, die waren nicht Teil der Demokratie und so weiter. Und diese Grundskepsis Frauen und Frauenrechte gegenüber, jetzt mal ganz vorsichtig und höflich gesagt, merkt man in allen diesen Stücken. Also es haben alle, hat alles sehr politisch frauenfeindliche Tendenzen. Es ist trotzdem irre, was für Frauen
sie doch explizit gesagt, der Mann ist, weiße Mann ist immer noch mehr wert oder zählt immer noch mehr.
Genau, das ist die Begründung nachher, ob dafür, dass Orest begnadigt wird, ist Athene, die Göttin, sagt, der Tod des Mannes wiegt wenig, also der Mord an dem Mann, wie sagst du mal, ein Mann ist mehr wert als eine Frau. Also deswegen ist, die Frau hat den Mann umgebracht, der Sohn bringt die Mutter um, aber der Sohn muss begnadigt werden und das wird mit so einer Geschlechterdifferenz begründet. Ich finde das so ein bisschen, also von heute aus gesehen, nicht so interessant, das zu markieren. Ich finde diese Konfliktlinie in dem Themenkomplex nicht so interessant, muss ich sagen. Also das auch jetzt innerhalb des Ensembles, wenn es da so Diskussionen gab mit Mann und Frau, wo ich dachte, lass uns das mal kurz aus dem Themenfeld rauslösen, weil es geht noch um was anderes. So. Und an der Stelle habe ich für Athene so einen anderen Text geschrieben. Es gäbe ja auch gute Argumente dafür, den Orest zu begnadigen, die sie aber nicht sagt an der Stelle. Und dann sagt sie das, was sie bei Aischylos sagt, nämlich das Mann-und-Frau-Argument. Und das ist im Verhältnis ein bisschen uninteressanter. Ich wollte es nur nicht wegstreichen, sondern irgendwie nochmal deutlich machen, dass das bei Aischylos steht. Wir greifen das teilweise auf. Es gibt einen Monolog von Agamemnon, der so in keinem der Stücke steht, den ich geschrieben habe, wo Agamemnon sich nochmal rechtfertigt, warum er eigentlich Iphigenie damals umgebracht hat. Das ist interessant, weil das sagt er an keiner Stelle. Wahrscheinlich war das damals für die Griechen nachvollziehbar. Wahrscheinlich war das okay, wenn man in den Krieg ziehen muss und da kommt kein Wind und dann sagen die Götter, du musst deine Tochter opfern, dann muss man das machen. So. Und da das heutzutage nicht mehr so nachvollziehbar ist, lasse ich ihnen das aussprechen und damit auch irgendwie nochmal für seine Seite werben. Und da sagt er auch, man ist heute so schnell dabei, Männer zu verurteilen und mächtige Männer. Und ist dann immer, denkt er immer, die Frau wird schon recht haben, wenn sie den umbringt. Und da kriegt er dann auch nochmal eine Stimme. Und das fand ich eh interessant, weil so ist das in den Tragödien schon auch geschrieben. Jeder, der spricht, hat Recht. Und ich fand das interessant, deswegen, wenn Sie mich immer fragen, was ist meine Haltung und so, ich finde das gar nicht nur interessant, was jetzt meine persönliche Haltung ist, auch in Bezug auf Pazifismus und Demokratie und so, sondern ich finde tatsächlich toll, dass man da so eine Form hat, wo man diese Themen von allen möglichen Seiten beleuchten kann. Und je nachdem, von welcher Seite man reinscheint, kommt was anderes raus.
Eine ganz andere Seite kommt durch das schlichte Bühnenbild zustande. Zu Beginn werden nur Plakate auf die Wand gehängt, dann kommen Videoprojektionen dazu und Screens mit KI-generierten Bewegtbildern. Unter ihnen ist Martina Mara zu erkennen, die Robopsychologin, die am Ars Electronica Center geforscht hat und nun eine Professur an der Johannes Kepler Universität in Linz hat. Welche Rolle spielt die Wissenschaftlerin für die Produktion?
Das kommt tatsächlich von der Claudia Lehmann. Die hat hier eine Professur in Salzburg und baut hier, glaube ich, auch gerade einen Studiengang auf für mediale Inszenierung. Ich weiß nicht genau, auf jeden Fall für diese Schnittstelle zwischen Theater und modernen Medien. Und ist deswegen Frau Mara bekannt. Nee, wir hatten ansonsten nichts damit zu tun. Und die hat das vorgeschlagen, dass es in einer der Übergangsszenen eine Diskussion gibt zwischen teilweise KI-animierten Charakteren und realen Theoretikern, wo es eben um die Frage nach Demokratie geht, aber eben Demokratie auch in so einem medialen Zeitalter, wo man gar nicht mehr weiß, die Bilder, die wir sehen, stimmen die eigentlich, wo die KI so eine Fähigkeit hat, tatsächlich uns Dinge vorzuspiegeln, die nicht stimmen und wo dann eben Fake News und solche Sachen so wichtig werden. Und das ist aber interessant, also es ist eine Collage größtenteils aus antiken Theoretikern, also von Platon, der ja sehr, sehr demokratiekritisch war, Platon, Aristoteles, Perikles, der Staatstheoretiker und Demokratie-Miterfinder und Verfechter. Und da gibt es ein paar modernere Stimmen, unter anderem eben diese.
Eine kurze Szene erinnert an politische Zeichentrickfilme.
Na, es gibt ja diese eine Stelle, diese Mordsequenz, ja, wo genau, die als Avatare morden. Ja. Das hat Zeichentrickelemente. Ja. Und dann gibt es
kommt noch einmal
die,
ganz zum Schluss.
Die Gerichtsszene. Da sind die Iranien stehen gegen Apoll. Und die Iranien haben so ein Argument, da geht es auch ganz viel um Sophismus. Ne? Das fanden die Griechen ja toll oder die damals in Athen, die Kraft des Arguments. Und dann sieht man immer, wie argumentiert wird und das aber teilweise auch so ganz weit hergeholt. Dann sagt die Iranien-Sprecherin, ja, aber Paul argumentiert damit, dass er von Zeus kommt und deswegen hat er recht. Und sagt er, aber Zeus hat doch auch Kronos in einem Netz gefangen, so wie Clytemnestra Agamemnon. Und wie kannst du dich dann auf Zeus berufen? Also irgendwie so sehr, sehr sophistisch das Ganze. Und da haben wir so gespielt damit, dass Barbara Nüsse, die diese Irene spielt, die hat als Veranschauung ihrer Argumentation so eine alte Scherbe, so eine antike griechische Vase. Und Apoll, der dann auch so ganz, also auch super patriarchal übrigens, und argumentiert, warum der Mord an der Frau was anderes oder weniger schlimm ist als der Mord am Mann. Er geht dann in ein Raunen durchs Publikum, aber es steht alles so beispiellos. Die Frau ist ja nur die Verwahrerin des Lebens, der Mann ist der Erzeuger und deswegen ist der Mann viel wichtiger für die Fortpflanzung. Vielleicht meinen Sie das, oder? Wo dann die Frau und der Mann und die Frau die trägt und der Mann das. Und das ist ja, wenn man diese ChatGPT und diese Programme bittet, zu bestimmten Themen Bilder zu erschaffen, das hat ja irgendwie so ein ganz komisches, eine ganz komische Ästhetik aus Zukunft und Vergangenheit. Das ist ja auch mega kitschig. Das sieht so ein bisschen aus wie Bilder von den Zeugen Jehovas und so. Also da haben wir die KI gefragt, sag mal, die tragende Frau, der Mann als Erzeuger und so. Und dann hat die KI uns so bestimmte Bilder generiert, die wir hier verwenden.
Nikola Stehmann kennen Sie vielleicht aus Inszenierungen am Burgtheater. Bekannt ist auch seine Zusammenarbeit mit Elfriede Jelinek, der Literatur-Nobelpreisträgerin. Insgesamt 11 Stücke hat Nikola Stehmann von ihr uraufgeführt. Wäre ein Stück von Elfriede Jelinek auch für die Salzburger Festspiele denkbar?
Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt erzählen darf, aber ich habe Elfriede gefragt, als ich das Angebot hatte, ob sie Lust hätte, das mitzumachen. Und sie meinte, dass sie für Salzburg nicht arbeitet. Da ist wohl irgendwann mal was passiert. Als sie hatte ja so einen Schwerpunkt hier, es war aber noch lange, bevor ich hier was gemacht habe. Und da wurde sie massiv angefeindet, da wurden Plakate runtergerissen und sie fühlte sich nicht ausreichend geschützt von der Festspielleitung und so weiter. Sie hat gesagt, nein, sie setzt keinen Fuß mehr nach Salzburg, noch nicht mal für mich. Und habe gesagt, ist das denn schlimm, wenn ich dann inszeniere hier? Und meinte, nein, das ist was völlig anderes, macht das nicht, das ist schon in Ordnung, aber sie für sich, einige wenige Prinzipien muss man doch aufrechterhalten. Und deswegen, nein, ich glaube nicht. Eine Inszenierung von
Sie waren Intendant in Zürich, haben mitbestimmen können. Was heißt es, jetzt nicht die Verantwortung einer Intendanz zu haben, sondern voll und ganz und ich hoffe beglückend ein Salzburger Festspiel Theater zu machen, frei von dieser Verantwortung?
Das ist super. Das ist tatsächlich toll, weil das ist das erste Mal seit 5 Jahren, dass ich was mache außerhalb des Kontextes von dem Theater, wo ich Intendant war. Das ist ganz toll. Das war schon die Probenzeit in Hamburg so. Das überschnitt sich noch so ein bisschen. Ich musste immer viel mit Zürich telefonieren und zoomen, weil wir hatten ja noch Abschlussfestivals und Abschlusspublikationen und so weiter. Aber als das dann endlich vorbei war und ich nur inszenieren durfte, das war schon ganz toll. Vor allen Dingen... Ich bin ja nur Regisseur, also in Anführungsstrichen. Das heißt, wenn irgendwas nicht stimmt und Musik, also ich bin künstlerisch verantwortlich für die Produktion und wenn dann irgendwas nicht stimmt, die Probenzeiten und irgendwas ist falsch disponiert oder so, dann kann ich immer sagen, ja, warum ist denn das so? Unverschämtheit, ich red mal mit dem Intendanten, warum das so ist. Und wenn ich selber denn, dann muss ich immer sagen, ist wieder, hat das Betriebsbüro was falsch. Ich kümmere mich, ich kläre das und habe sofort die Verantwortung und bei dem anderen kann man sagen, nein. Ich reise ab und sowas alles kann man nicht machen, wenn man Intendant ist. Das war ganz, sage ich eh nicht, aber das war toll. Also diese Verantwortung nicht zu tragen und sich sehr nur aufs Künstlerische zu konzentrieren. Und das ist tatsächlich, also für meine berufliche Zukunft ist das eine wichtige Frage, weil ich muss jetzt überlegen, wie geht's weiter? Ich kriege Anfragen auch für Intendanzen, die sind auch teilweise verlockend und ich bin so ein bisschen am Überlegen, was will ich eigentlich? Und ich glaube eigentlich, ich finde das ganz schön, nur als Regisseur zu arbeiten, ohne diese Verantwortung. Es ist ja auch als Intendant, es ist natürlich schön, man kann Rahmen schaffen, man kann so ein ganzes Haus irgendwie auch künstlerisch formen und so weiter. Und ich glaube, in Zürich ist uns ja auch vieles gelungen oder vieles haben wir irgendwie auf den Weg gebracht. Aber es gibt große Teile dieser Tätigkeit sind völlig uninteressant. Also es ist einfach jetzt für mich, ich bin auch privilegiert, ich hatte nie ein Büro, ich musste nie irgendwie auf Meetings oder so. Also das habe ich jetzt erst gemerkt, ja. Die meisten Menschen müssen das. Das ist ja so, und das ganze Administrative, ich musste nie Excel-Tabellen irgendwie ausfüllen und so weiter. Und als Intendant muss man das alles, man muss sich damit beschäftigen, muss diese ganzen Budgets und Bilanzen, und das ist so unglaublich viel unkünstlerische und nicht künstlerische Arbeit. Und ich denke, wie privilegiert war ich bis dahin, wo mein Arbeitsort war ein Schreibtisch, ein Klavier und eine Probebühne. Wie toll ist das?
Darum, sehr geehrte Damen und Herren, sollte Apoll ernst genommen werden, der am Ende der Orestie auf der Pernerinsel sagt, ihr sollt euch nicht alle wegmetzeln, denn wer denkt sich uns denn sonst noch aus? Am 11., 12., 13. und 15. August ist auf der Hallener Pernerinsel die Orestie, inszeniert von Nikolaus Stehmann, bei den diesjährigen Salzburger Festspielen noch zu sehen. Ich würde sagen, schauen Sie sich das an.
Vielen Dank
fürs Kommen. Vielen Dank für das schöne Gespräch. Danke.